Ja, wir wollen heute Morgen noch einmal zu diesem 5. Kapitel zurückkehren aus dem Römerbrief. Und ich möchte uns noch einmal ab Vers 11 vorlesen. Ich werde nicht alle Verse lesen bis Vers 21, aber einige davon. Paulus schreibt diesen Brief an kleine Hausgemeinde, so muss man sich's vorstellen, in Rom. 56, 57 nach Christus. Und die haben von der Zusammensetzung die gleiche Zusammensetzung, wie wir sie hier auch haben. Das sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen. Das sind Reiche und Arme. Das sind Sklaven und das sind Freie. Naja, Sklaven haben wir ja hier gar nicht unter uns. Das sind Gesunde und das sind Kranke. Das sind Glückliche und Unglückliche. Und die bekommen diesen Brief und sollen lernen, mit dem Herrn Jesus zu leben, aus seiner Rechtfertigung, das heißt aus seiner Gerechtigkeit. Wir sind nicht gerecht von uns aus. Darüber redete Paulus in den ersten Kapitel im Römerbrief. Wir glauben ja gar nicht von uns aus an Gott. Wir sind uns selbst die Nächste und wir sind uns selbst am allerwichtigsten. Aber wenn der Herr Jesus in unser Leben einzieht und das Evangelium, die gute Botschaft, unser Herz regiert, dann werden wir andere Menschen. Und was Frucht aus diesem Werk Jesu Christi in der Rechtfertigung ist, das stellt der Paulus dar im Römer 5. Einige dieser Früchte haben wir uns schon angeschaut. Jetzt wollen wir noch einmal ab Vers 11 lesen, wo er Folgendes aufgeschrieben hat, durch den Heiligen Geist geleitet und geführt. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ja, das ist ja Frucht des Werkes Jesu Christi an unsere Herzen, dass wir uns auf einmal Gottes rühmen können, uns freuen können an ihm und an dem Herrn Jesus Christus und an seiner Versöhnung. Und davon redet nun der Paulus gleichsam in einem Bild, dass er Adam und Christus sich gegenüberstellt und anschaut, was hat Adam zu Wege gebracht und was hat Christus zu Wege gebracht. Das schreibt er jetzt hier auf. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, so, weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Also der Adam ist ein Vorbild auf Christus hin. Da werden wir gleich noch näher drauf zu sprechen kommen. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe, die der Herr Jesus gebracht hat, die er selbst darstellt, nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Ich lese bloß bis hierhin. Das andere werden wir zwischendrin uns nochmal anschauen, die Verse. Aber jetzt am Anfang möchte ich zuallererst noch mit uns gemeinsam beten. O Herr Jesus, wir danken dir jetzt, dass wir noch einmal dein Wort aufschlagen und lesen dürfen, hören dürfen. Ach, nun brauchen wir deine Hilfe und deinen Beistand. Denn Herr, wir von uns aus sind nicht in der Lage dazu, uns so lange zu konzentrieren und schon gar nicht, wenn es um das Wort Gottes geht. Wir können vielleicht uns für andere Dinge ganz viel Zeit nehmen, aber für dein Wort, das fällt uns dann doch noch sehr schwer. Hilf uns ja, dass wir jetzt recht hinhören können. Hilf du den Kindern, den jungen Leuten und den Erwachsenen. Oh, steh du auch mir bei und leite du mich an, dass ich recht reden kann. Leite mich und führe mich durch deinen Geist, Herr, o, dass du verherrlicht wirst und offenbar wird, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Die Predigt und die Überschrift über die heutige Predigt möchte ich so formulieren. Die Überlegenheit Jesu Christi. Die Überlegenheit Jesu Christi. Ach, was wird in dieser Welt nicht alles gelobt und gepriesen und was wird nicht alles für einen Zirkus gemacht um verschiedenste Dinge. In der vergangenen Woche ist in den USA der Basketballspieler Dirk Nowitzki ganz hoch gelobt worden, weil er mit seiner Mannschaft die Meisterschaft errungen hat. Und so werden viele andere Menschen hochgehalten, gepriesen, gelobt, gefeiert und sie finden sich in den Illustrierten wieder. Und da gibt es schon für die Jugendliche Hefte, wo sie dann lesen und da haben sie ihre Stars. Ihre Stars. Wo sie dann oft auch sich noch informieren darüber, wann ist mein Star geboren? Und wie lebt er jetzt? Wo lebt er? Wie groß ist er? Und was hat er alles für Fähigkeiten und Gaben? Aber kaum einem kommt es in den Sinn, sich mit dem Herrn Jesus Christus zu beschäftigen und sich über ihn Gedanken zu machen und sich zu überlegen, was hat er eigentlich gemacht und warum redet die Bibel die ganze Zeit über ihn? Als würden wir alle noch ganz und gar an Adam festhängen. Von Adam kommen alle Menschen her und werden so, wenn sie geboren werden, als Sünder geboren. Mit einer großen Abneigung zu Gott hin. Das ist ihr Erbe. Der Adam hat es ihnen mitgegeben. So steht es beschrieben in dem 19. Vers. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, durch den Ungehorsam des einen Menschen. Dieser Ungehorsam wurde alle anderen Menschen angerechnet, die Sünde. Als hätte sie genauso begangen. In Adam haben sie alle gesündigt, wenngleich sie noch gar nicht da waren. Das hat er uns mitgegeben. Er ist der Stellvertreter des Menschen in der Schöpfung gewesen. Mit ihm hat Gott gesprochen. Und alles, was er getan hat, wurde auch seinen Nachkommen angerechnet. Und so werden wir in Sünde geboren, wie es der David im Psalm 51 sagt. Und wir leiden unter dieser Sünde sehr. Es fällt uns so schwer, uns zum Licht hin zu bewegen. Das ist das Erbe, was nun Adam als Stellvertreter der Menschheit über uns gebracht hat. Aber nun kommt der letzte Adam. Der letzte Mensch. Adam heißt ja nichts anderes wie Mensch. Und er hat ein viel besseres Erbe. Er ist der viel bessere Stellvertreter. Lesen wir weiter in Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Warum auf einmal werden sie zu Gerechte erklärt? Weil ihnen die Gerechtigkeit Jesu Christi angerechnet wird. Weil Jesus Christus ihr Stellvertreter geworden ist. Für all die, die durch ihn geboren werden, zum neuen Leben, durch Christus neue Menschen geworden sind. Was für ein Verdienst dürfen wir doch im Grunde genommen mithaben durch den, der sich vor uns stellt, vor dem himmlischen Vater und für uns eintritt. Wer steht eigentlich vor dem himmlischen Vater für dich? Jeder steht in seinem Leben vor Gott. Entweder er steht als Abkömmling Adams vor Gott und trägt noch das ganze Erbe, was der Adam ihm mitgegeben hat. Sünde, Hass, Mord, Zorn, Streit, Egoismus, Neid, all diese Dinge kommen von Adam her. Kurz nach der Geschichte von Adam und Eva im ersten Buch Mose haben wir schon den ersten Mord, Kain und Abel. Geschwister, sie hassen sich. Sie können sich nicht lieben. Sie sind nicht in der Lage dazu. Kain bringt den Abel um. Was für ein Erbe hat doch der Adam den Nachkommen mitgegeben. Aber nun kommt Jesus Christus auf diese Erde und wird Mensch. Und stellvertretend für uns tut er, was uns nicht möglich ist. Er erfüllt das Gesetz, lebt für Gottes Ehre, gehorcht vollkommen im himmlischen Vater. Und er duldet am Kreuz die Strafe, die wir verdient hätten. Sühnt die Sünde, unsere Sünde. Und stellt sich für uns, oh wie wunderbar ist es, so einen Stellvertreter für sich zu haben. Wenn ich nicht mit mir selber vor Gott stehen muss. Wenn Gott mich anschaut, schaut er in mein Herz tief hinein und sieht ganz genau jede einzelne Sünde. Er sieht ganz genau jedes einzelne Werk der Unvollkommenheit, was ich getan habe. Und ich kann nicht vor ihm entfliehen. Ich bin nicht in der Lage dazu, wirklich auch ihm standzuhalten. Ich muss vergehen vor seiner Heiligkeit. Jetzt ist es leicht, hier zu sitzen und so einem Prediger oder einem Pfarrer in die Augen zu schauen. Jetzt stellt euch aber mal vor, ihr würdet vor dem lebendigen Gott stehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Vor dem lebendigen Gott stehen? Habt ihr schon mal in die Sonne geschaut? Wer von euch kann in die Sonne schauen? Kannst du in die Sonne schauen? Nicht. Nun stell dir vor, dass der die Sonne geschaffen hat, noch viel herrlicher und strahlender als die Sonne ist. Und wenn er nun hier steht, vergehst du vor seiner Heiligkeit. Du würdest verglühen. Das wäre schrecklich, der Gedanke. Zu verbrennen. Schrecklich ist das. Habt ihr schon mal Menschen gesehen, die verbrannt sind? Wie sie ausschauen, das Gesicht, eine formlose Masse. Gibt es dafür einen Schutz? Ja, es gibt einen Schutz dafür. Ein Stellvertreter, der sich vor mich hinstellt, vor den himmlischen Vater. Und der sagt, ich stelle mich für diesen Menschen mit meinem ganzen Verdienst stelle ich mich vor diesen Menschen. Das ist schön. Viele leiden unter ihrer eigenen Ungerechtigkeit, Unvollkommenheit, unter ihren Fehlern. Sie leiden darunter, dass sie selber nicht tun können, was sie tun wollen. Hier ist ein Stellvertreter, der mit seinem Verdienst mich auf einmal reich macht und mir aushilft. Was für ein herrlicher Stellvertreter, der bessere Stellvertreter. Im Römerbrief später, im 8. Kapitel, heißt es dann einmal in Vers 31, was sollen wir nun hier zu sagen, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und dann Vers 34, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Er tritt für uns ein, für alle Kinder Gottes, für alle, die ihn als ihren Erlöser und Heiland kennengelernt haben, tritt er ein. Stellvertreter, was für ein herrlicher Stellvertreter haben wir in dem Herrn Jesus Christus. Aber der Herr Jesus Christus ist nicht nur der bessere Stellvertreter, sondern er ist auch das bessere Abbild. Gott hat den Menschen, Adam, mit einem Ziel geschaffen. Das wird erklärt im 1. Mose Kapitel 1, Vers 26. Müsst ihr mal miteinander mit mir aufschlagen. Wir werden heute Morgen da nicht durchkommen, aber wir wollen ein kleines bisschen uns darüber Gedanken machen, über die einzelnen Punkte. Und soweit wir kommen, soweit kommen wir. Also da geht es jetzt um die Schöpfung. Da geht es jetzt im Grunde genommen um das Ziel, warum wir leben. Warum lebst du? Weißt du das? Hast du Ahnung davon? Irgendwelche Menschen sagen dir, du lebst, um zu arbeiten, Geld zu verdienen, eine Familie zu gründen, glücklich zu sein. Ja, ab und zu mal Urlaub zu machen. Und das ist dann aber auch. Das ist das Leben. Aber hier wird das Leben erklärt. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. So wurde Adam geschaffen im Bilde Gottes. Aber ist es nicht schrecklich, dass er nur ganz kurze Zeit sich erhalten konnte in diesem Zustand und dann diesen Zustand der Reinheit und der Heiligkeit verloren hat. In dem Augenblick, als er von der Frucht nahm, des Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und das Abbild ist dahin. Adam ist kein gutes Abbild Gottes. Aber jetzt kommt der Herr Jesus Christus und wird Mensch. Und davon wird dann im Hebräerbrief geschrieben, wie er selber als Mensch in seinem Werk, in seinem Wesen, in seinem Sein ein Abbild des himmlischen Vaters ist. Und das wird uns im Hebräerbrief im 1. Kapitel erklärt. Ich lese mal vor ab Vers 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens, der exakte Abdruck seines Wesens. Christus ist das bessere Abbild. Ach, das hört sich alles so theoretisch an, gell? Aber für unser eigenes Leben ist es im Grunde genommen von größter Bedeutung. Wir haben die Orientierung verloren. Wir alle miteinander haben die Orientierung verloren. Und jetzt suchen wir verzweifelt nach jemand, an dem wir uns orientieren können. Und da nehmen manche dann eben die Menschen, die ihnen am meisten zusagen. An dem orientiere ich mich. Ja, das ist mein Held. So will ich auch werden. So will ich auch leben. So reich, so schön will ich sein. Ne? Solchen Beruf möchte ich haben. Und es fällt uns gar nicht auf, dass wir uns an den falschen Menschen orientieren, die falschen Vorbilder haben. Wir bleiben immer wieder an Adam hängen und an den Nachfolger und Abkömmlinge von Adam. Und an denen orientieren wir uns. Die dürfen uns sagen, was wir zu denken und zu glauben haben, was wir uns anziehen sollen, wie wir unsere Haare kämmen sollen, was wir uns ins Gesicht schmieren oder was wir sonst alles für gut und für toll erachten sollen. Aber Adam ist nicht ein richtiges Abbild Gottes geblieben. Er hat versagt. Und wenn wir uns jetzt an den Nachkommen Adams orientieren, versagen wir genauso. Also müssen wir uns an dem Herrn Jesus Christus orientieren. Er ist das bessere Abbild des himmlischen Vaters. Er ist ihm vom Wesen her gleich. Er ist genauso Gott, der himmlische Vater Gott ist. Und er vermag uns umzugestalten in sein Bild. So steht es ganz wunderbar beschrieben im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29. Also wir reden hier von unserer Sinnerfüllung, dass wir ein erfülltes Leben haben, dass wir zu dem Ziel kommen, warum wir überhaupt oder wozu wir geschaffen worden sind. Römer 8, Vers 29 heißt es, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Aber wisst ihr was? Ich möchte nur in das Bild gestaltet werden, was mir gefällt. Wenn ich jetzt ein Bild habe von einem Menschen, der mir gefällt, dann sage ich, ja, so möchte ich sein wie dieser Mensch. Ist es wirklich auch so bei dem Herrn Jesus Christus? Gefällt er uns so, dass wir sagen, ach, ich möchte in sein Bild umgestaltet werden? Ist der Herr Jesus Christus auch für uns das bessere Abbild? Dass wir sagen, so möchte ich werden, wie er war. So möchte ich sein. Ich erkenne es und sehe es, dass er einzigartig ist. Welch ein Mensch. Ein Kind Gottes hat genau diesen Wunsch. Ein Kind Gottes orientiert sich genau auf den Herrn Jesus Christus zu und sagt, er ist das exakte Abbild, der exakte Ausdruck des Vaters. Wenn ich so werde wie er, dann kann ich recht leben. Und der Teufel sagt immer, hör gar nicht hin. Leb so, wie alle leben. Leb so, wie alle denken. Mach es so, tu es so. Aber ein Kind Gottes hat Freude daran, auf den Herrn Jesus Christus zu schauen. Er ist das bessere Abbild. Nun, noch einen Punkt, dann entlasse ich euch. Ich mache es heute gar nicht zu lang. Der Adam wird Christus gegenübergestellt in unserem kleinen Abschnitt, Römer 5. Der Adam ist der Stellvertreter gewesen, aber er hat versagt. Christus ist der bessere Stellvertreter. Der Adam hat auch als Abbild Gottes versagt, weil er seine ganze Heiligkeit und Herrlichkeit verloren hat. Und der Adam hat einen großen Auftrag bekommen, das lesen wir in Kapitel 1, Vers 26, dass er herrschen sollte. Das war der Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Aber auch darin hat er versagt. Er konnte nicht so herrschen und so leben, wie er eigentlich leben sollte. Und wir, können wir so leben, wie wir leben sollten? Können wir so herrschen, wie wir herrschen sollten? Nein, wir können es nicht. Wir bemühen uns vielleicht, aber es gelingt uns nicht. Wir haben an den Folgen zu leiden, die durch Adam und die Sünde, die er begangen hat, in unser Leben gekommen ist. Unfähigkeit zu herrschen. Nicht nur in der Bibel wird auf der ersten Seite schon von Mord und Totschlag geschrieben, sondern auch in unserem Leben kommt es vor, manchmal nur in Gedanken. Aber trotzdem, wir können uns selber in Gedanken ganz schlecht benehmen. Dem anderen was Schlechtes wünschen, vielleicht manchmal sogar den Tod. Wir sind nicht in der Lage zu herrschen. Wir sind absolut nicht in der Lage zu herrschen. Ganz und gar nicht. Wir können nicht den Weg finden, den wir gehen sollen. Aber jetzt kommt der Herr Jesus Christus und von ihm wird geschrieben, dass er ein viel besserer Herrscher ist. Im Römerbrief lesen wir das im Kapitel 5, Vers 16. Wenn ich das kurz einfach uns mit uns noch aufschlagen kann und uns vorlesen kann. Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Er ist der rechte Herrscher. Wir haben es letztes Mal schon so ein kleines bisschen davon gehabt. Aber heute möchte ich es mal noch ein bisschen von einer anderen Seite her uns aufzeigen. Im Matthäus-Evangelium im zweiten Kapitel wird er genau so geschildert. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Christus ist der bessere Herrscher. Er herrscht so, dass es zu unserem Vorteil ist. Wenn wir uns von ihm weiden lassen, geht es uns gut. Es wird einmal im Jesaja Kapitel 9 von ihm gesagt, Vers 6, da wird er angekündigt, Jesaja 9, Vers 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern oder auf seiner Schulter. Ist das nicht schön, wenn ich wissen darf, dass die Herrschaft auf seiner Schulter ruht? Wie oft geht es mir im Leben so, dass ich sage, gerade dieses Herrscher, dieses Vorankommen, dieses Regieren, dieses Gehen fällt mir so schwer. Es lastet ganz schwer auf meiner Schulter, diese Verantwortung für mein Leben. Es nimmt mir oft den Atem. Es lässt mich auch verzweifelt sein. Ich komme mit dieser Herrschaft einfach nicht klar. Ich kann nicht zielorientiert leben. Ich verliere das Ziel ganz schnell aus den Augen. Und wenn jetzt aber die Herrschaft auf der Schulter Jesu ruht, so wie es hier beschrieben ist, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Lebt ihr so? Ist Christus euer Herrscher. Ruht eure Herrschaft auf seine Schulter. Euer Leben, die ganze Last, die ganze Mühe, dass er sagt, ach, er trägt es ja für mich. Er hat für mich die Herrschaft übernommen. Ist das nicht eine große Erleichterung, dass ich dann sagen kann, jetzt habe ich hier ein Problem und eine Sorge und werde damit nicht fertig. Ich kann mich anstrengen, wie ich will, aber ich werde einfach nicht damit fertig. Und jetzt lege ich es auf seine Schulter. Ja, sind Kinder, junge Leute. Wenn du dir vielleicht sagst, ich kann dir gar nicht gehorsam sein, ich lebe in der Familie, aber ich kann gar nicht gehorsam sein. Ich krieg's zwar immer wieder gesagt, aber ich kann es nicht, ich kann es doch gar nicht. Hast du mal schon begonnen, es auf die Schulter Jesu zu legen, zu sagen, Herr Jesus, ich möchte eigentlich gern auch gehorchen können, aber ich kann es ja gar nicht. Ich kann es gar nicht. Jetzt lege ich es auf deine Schulter. Wie viel Leid kann schon ein junger Mensch erfahren in seinem eigenen Herzen, weil er merkt, er funktioniert nicht so, wie man es von ihm erwartet. Da gibt es Regeln, aber er ist nicht in der Lage, mit den Regeln zurechtzukommen. Er kann nicht die Hausaufgabe so machen, wie sie gemacht werden soll. Er kann sich nicht so konzentrieren, er kann nicht so lieb sein, zuverlässig sein, wie er sein sollte. Er kriegt es zwar immer wieder gesagt, aber jedes Mal, wenn er es gesagt kriegt, dann regt er sich wieder auf. Diese, jetzt mal in Anführungszeichen, dumme Eltern, diese dumme Erwachsene, die wissen doch gar nicht, was in meinem Herzen vorgeht. Und dann kämpft man weiter einsam und allein diesen Kampf und findet sich gar nicht zurecht. Jetzt stell dir vor, da ist jemand, dem du das auf die Schultern legen kannst, diese Herrschaft. Dieses Problem, diese Aufgabe, du kannst ihm auf die Schulter legen, du darfst ihm sagen, du darfst bekennen, ich kann es einfach nicht. Regiere du für mich, Christus ist der bessere Herrscher. Und ihr Erwachsene, mit was habt ihr zu kämpfen? Was sind eure Probleme? Was sind eure Sorgen? Was zerfrisst euer Herz, dass ihr keine Ruhe mehr habt, dass ihr nicht mehr euch freuen könnt, dass ihr nicht mehr wirklich auch Friede in eurem Herzen spürt? Was zerfrisst euer Herz? Machen wir es denn wirklich so, wie ein Kind Gottes es machen sollte und sage, da ist der bessere Herrscher, da ist Christus. Er ist der, der von Gott bestimmt ist als König, ist er eingesetzt als Herrscher. Ihm darf ich es auf die Schulter legen? Machen wir es? Sagen wir es, Herr, ich komme mit der Sache nicht zurecht. Ich lege es auf deine Schulter. Herrsche du. So steht es hier. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Es wundert mich gar nicht, warum wir so oft müde sind. Und darüber hinaus nicht nur müde, sondern auch abgeschlagen in der Seele. Weil wir zu viel selber auch noch rumtragen mit uns. Und wir legen es nicht auf die Schultern Jesu Christi. Wir packen es immer wieder neu auf unsere eigene Schulter. Leben wir doch von dem, was Christus für uns geworden ist, was er selber als Erlöser, als Retter, als Herrscher uns gebracht hat. Es heißt in der Offenbarung, der letzte Vers für den heutigen Morgen, in Kapitel 11, Vers 15, Christus ist der bessere Herrscher. Seine Wirksamkeit ist überragend. Er ist derjenige, der retten kann. Offenbarung 11, Vers 17, 15 heißt es, und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da tönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Adam hat nur kurze Zeit herrschen können im Paradies. Und dann hat er diese Herrschaft durch seine eigene Sünde verloren und wurde aus dem Paradies vertrieben. Seitdem sucht der Mensch verzweifelt das Paradies. Was ist euer Paradies? Vorstellungen vom Paradies. Mein Paradies wäre, Doppelpunkt, was würdet ihr hinschreiben? 2 Kilogramm Vanilleeis oder was sonst es noch vielleicht es gäbe. Ein tolles Auto, tolle Kleidung, tolle Reise, ganz viel Geld auf dem Konto habe und endlich das tun könne, was ich will und nicht mir immer wieder sagen lasse von anderen, was ich tun soll. Ist das unser Paradies? Ach, der Herr Jesus Christus führt uns in ein viel besseres Paradies. Er ist der bessere Herrscher. Das Paradies, was er für uns geschaffen hat, ist ewig, ohne Ende. Hier gibt es kein Reich auf dieser Erde, was ewig ist. Die Königin Elisabeth in England regiert jetzt wie viele Jahre? Wer von euch weiß es auswendig? Wann ist sie zur Regentschaft gekommen? 1900 und? Erwachsene, Allgemeinbildung, das heißt Allgemeinbildung nicht unbedingt, aber trotzdem. 1953 ist sie auf den Thron gestiegen. Das heißt, sie regiert jetzt wie lang? 58 Jahre. Und die ganze Menschen sagen, ach, das ist aber wirklich also eine Epoche. Und das ist ja schon was ganz Außergewöhnliches. Aber wartet noch ein paar Jahre ab, jetzt ist sie 85, dann wird sie nicht mehr regieren. Wie sehr haben wir Verlangen danach, dass wir jemand haben, der dauernd regiert, immer, fortwährend, ewig, nicht immer wieder umziehen müsse, nicht immer wieder neu die Wände streichen müsse, nicht immer wieder neu tapezieren, der Boden verlegen, das Dach erneuern und die Fenster erneuern, was weiß ich. Ein Paradies, ein Reich, was unveränderlich bleibt, was nie renoviert werden muss, was nie seinen Glanz und seine Herrlichkeit verliert und seine Schönheit. Ewig immer gleich bleibt, ewig die gleiche Wohnung zu haben. Hast du so eine Wohnung? Hast du eine himmlische Wohnung? Bist du ein Himmelsbürger? Oder lebst du immer noch nur auf dieser Erde, in deiner irdischen Wohnung, die dauernd verändert werden muss, dauernd umgestaltet werden muss, dauernd renoviert werden muss? Der Herr Jesus Christus will uns in sein Reich bringen, wo er regiert, immer fortwährend. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der bessere Herrscher. Wo möge er unser Herrscher werden, dass wir nicht das Erbe Adams mit uns tragen und am Ende verloren gehe, sondern das Erbe Christi mit uns trage und am Ende in der Herrlichkeit uns wiederfinden könne. Ich sage doch noch einen Vers im Psalm 52, das habe ich heute Morgen persönlich gelesen, in der stillen Zeit. Da sagt es einmal der David auf folgende Weise, der hat es schon im Alten Testament gelernt, zu herrschen oder die Herrschaft Jesu Christi für sich und sein Leben auch ernst zu nehmen. Da erklärt er in Vers 3, das sagt er gegenüber diesem Verräter, was rühmst du dich des Bösen, du Tyrann? Die Gnade Gottes ist den ganzen Tag da. Darf ich euch das mitgeben für diese kommende Woche, wo immer ihr hinkommt? Wo immer ihr seid und was immer ihr tut und was immer für Schwierigkeiten da sind. Könnt ihr euch das merken, ihr drei, die ihr hier seid? Könnt ihr das bis zum Ende dieser Woche euch merken, wenn nächste Woche irgendwas passiert, was ganz schrecklich ist? Ganz schlimm, wo ihr ganz arg euch ärgert, dass ihr dann sagt, aber Moment mal, es gibt einen Ausweg. Da ist auf der einen Seite vielleicht das Böse, der Tyrann, aber auf der anderen Seite, die Gnade Gottes ist den ganzen Tag da. Ich kann jeden Augenblick sagen, Herr Jesus, hilf mir. Steh mir bei. Jeden Augenblick kann ich ihn anrufen. Jeden Augenblick kann ich von seiner Gnade leben. Sie ist den ganzen Tag da, kann immer wieder neu fortwährend ergriffen werden. Und wie viel Böses auch in meinem Leben vielleicht vorhanden ist, dort hineinkommt, wie viel Verrat, so wie bei dem David. Die Gnade Gottes ist den ganzen Tag da. Christus ist der bessere Herrscher. Unterwirf dich ihm, werde sein Kind. Komm zu ihm und nimm ihn als dein König und Erlöser und Herr auf. Ich möchte am Schluss noch mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, wir danken dir dafür, dass du ein wunderbarer Herrscher bist und die Herrschaft auf deiner Schultern liegt. O Herr, wie gut darf es deine Kinder gehen, dass sie von dir regiert und bestimmt werden und du sie trägst. Du trägst sie wirklich, deine Kinder. Ganz besonders dann, wenn sie schwach sind, dann nimmst du sie auf deine Arme und trägst sie auf deine Schultern. Oh, wir danken dir dafür, Herr, dass wir das schon so oft erfahren durften. Und wir danken dir aber auch dafür, dass du für uns das vollkommene Vorbild bist. Nicht, dass wir uns, auf den Weg machen könnten, von uns aus mit unserer Kraft dich nachzuahmen. Das würde uns nicht gelingen. Aber im Anschauen deiner Person werde wir doch von deiner Gnade ergriffen und umgestaltet und verändert. O Herr, schenkst doch, dass wir noch viel mehr dich anschauen, dein Wort. O, dass wir noch viel mehr begreifen, dass das der Weg zum Leben ist. O Herr, wir danken dir für deine Stellvertretung, dass wir von deinem Gehorsam und von deiner Heiligkeit und von deiner Weisheit zehren dürfe und von deiner Sühnung und Vergebung. O Herr, wir freuen uns, dass wir all den Schmutz und den Dreck, all unsere Sünde, all unsere Elend dir bringen dürfe. Immer wieder neu dürfe wir kommen, Herr. Es wird dir nie zu viel. O Herr, wie wunderbar ist es, errettet zu sein, Vergebung seiner Sünde zu haben. Danke für deine Gnade und deine Liebe. Du bist der bessere Stellvertreter. Durch dein Verdienst sind wir angenehm vor dem himmlischen Vater. Nun geh du mit uns in die neue Woche und leite du uns an. Amen.